Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Heute mal wieder das normale Gespann mit Lasse und mir. Keine Gäste, keine Füße ausnahmsweise. Die ganze Zeit irgendwie über Fußthematiken gesprochen, über verrückte Fußthematiken. Und heute soll es darum mal nicht gehen, sondern es wird mal wieder so eine Folge, die daraus entstanden ist, dass wir uns eigentlich hingesetzt haben und unser Weekly Meeting hatten und daraus dann irgendwie immer Themen entstehen, die wir dann doch in einem Podcast besprechen wollen. Lasse erklärt euch gleich auf jeden Fall auch das Thema, was es da heute geht, weil ich habe eigentlich grundsätzlich keine Ahnung davon. Und dann wird Lasse gleich das Intro machen. Aber wir haben noch ein bisschen was, lustiges in Anführungszeichen so ein bisschen, wo dieses Intro eigentlich auch perfekt dazu passt. Und zwar, wir gehen hier immer die Kommentare durch und da ist jetzt ein Kommentar aufgetaucht, der teils nachvollziehbar, teils, wie auch immer ist. Und deswegen wollen wir da jetzt erstmal kurz drauf eingehen. Wir besprechen natürlich die anderen Kommentare auch noch und werden die auf jeden Fall versuchen, so gut es geht, zu beantworten, auch wenn das laut diesen Kommentaren wir das nicht so gut machen. Nichtsdestotrotz lese ich den einfach mal ganz kurz vor. Also Harry ist scheinbar nicht so happy mit unserem Podcast, denn er sagt, ich habe ein paar Folgen angehört, obwohl das Thema sehr interessant ist. Ich kann nicht mehr mit 3 Ausrufezeichen. Und dann in Anführungszeichen im Prinzip, in Anführungszeichen quasi, in Anführungszeichen sozusagen, ... endlose Schachtelsätze, angefangene Sätze, bis man die eigentliche Aussage vergessen hat. Bei Fragen ein Strauß an möglichen Antworten um die Frage herum, bis dann gar nicht mehr auf die Frage geantwortet wird, ... Bindestrich, ich kann nicht mehr, ... Ich wollte die Interpunktion auf jeden Fall mitnehmen.
Offensichtlich.
Das war ein Kommentar, der zu unserer Folge 30 Patellaspitzen und Achillodynie, was du wirklich wissen musst, oder wirklich alles, was du darüber wissen musst, also quasi, wo wir nochmal so eine Basic-Folge gemacht haben, wo wir alles durchgesprochen haben. Und es gibt Podcasts, und das habe ich jetzt auch im Urlaub wieder gelernt oder gemerkt, so True-Crime-Podcasts zum Beispiel, sind häufig so eigentlich wie so ein Hörbuch in der Art gemacht, also wo man einfach sehr, sehr deutlich merkt, dass die Leute einfach einen vorgeschriebenen Text haben, den sie mehr oder weniger einfach vortragen, vorlesen. Und dann so ein bisschen darüber diskutiert wird oder auch nicht. Und ich habe gemerkt, dass für mich das überhaupt kein Ding ist. Also ich finde das überhaupt nicht cool. Und die meisten Kommentare, die Leute oder die wir bekommen und auch von denen, die gerne Podcasts hören, sind auch eigentlich eher, dass sie es nicht gerne so haben, sondern eben, dass sie Podcasts hören, weil es unterhaltsam ist, weil sich lustige Situationen ergeben, weil man dann doch eben mal abschweift und ein anderes Thema bespricht, weil man eben ein bisschen mehr drüber quaken kann, als einfach nur irgendwie sich so einen Vortrag anzuhören. Und das eben auch der Grund ist, weshalb man einen Podcast hört. Ich meine, ich höre den Rehab- und Performance-Podcast von Felix Kade und Sebastian Schäfer, den ich sehr empfehlen kann für alle Trainer und Therapeuten, der unfassbar interessant ist. Das ist der einzige Podcast über Physiothemen außerhalb von Sehnen, den ich tatsächlich regelmäßig anhöre oder eigentlich fast immer anhöre. Wo die einfach, 10, 15 Minuten teilweise am Anfang nur random Talk über: Hey Felix, wie geht's dir? Hey Sebastian, wie geht's dir? Und dann erzählen sie einfach irgendwie verrückte Geschichten. Und das ist trotzdem einfach ein Ding, weshalb ich das gerne anhöre. Weil es einfach unterhaltsam ist, weil es lustig ist. Und danach kommt einfach fachliches Brett ohne Ende. Und das ist total cool. Und das mache ich total gerne. Und Harry scheinbar nicht so offensichtlich.
Ja, also kann natürlich sein. Ich meine, wir hatten ja im Vorfeld kurz über den Kommentar gesprochen und dem Harry auch zugestanden, dass er mit Sicherheit einen Punkt hat hier und da, dass wir Dinge ausführen und dann vielleicht über einen Umweg erst dahin kommen, wo wir eigentlich hin wollten oder gar nicht. Also, dass wir die falsche Ausfahrt genommen haben zu der Frage. Aber ich sehe es da ähnlich wie du. Ich finde tatsächlich Podcasts immer angenehmer, wenn das nicht vorchoreografiert ist. Klar kann man sich an so einem roten Faden gerne lang enthangeln. Ich meine, der meistgehörte Podcast in Deutschland ist ein Laber-Podcast, ne? Darf man nicht vergessen, gemischtes Hack in dem Fall. Und ich finde auch da die Folgen am besten, wo sie abschweifen, wo sie sich vielleicht auch ein bisschen aneinander reiben sogar, wenn da irgendwo vielleicht mal eine divergente Meinung, ich meine, bei den beiden ist es schon relativ homogen, in welche Richtung sie gehen, aber wenn dann mal eine Diskussion daraus entsteht, finde ich das gut. Oder auch wenn in den 5 schnellen Fragen die eine Frage vielleicht gar nicht so schnell ist, sondern ein bisschen länger dauert, finde ich das auch vollkommen legitim. Auch hier Zugeständnis, es ist ein Laber-Podcast und auch als nichts anderes deklariert. Insofern ist es natürlich was anderes, als wenn du jetzt einen True-Crime-Podcast oder einen Fachpodcast über Geschichte im Mittelalter hörst oder so. Dann willst du schon irgendwo was hören, was in den Bereich fällt oder beziehungsweise möchtest vielleicht natürlich auch einen Mehrwert davon mitnehmen. Deswegen hörst du dir das an. Oder, keine Ahnung, hier auch ein bekannter Podcast. Hey, sag mal, du als Physiker, falls jemand den kennt. So, dass man, da gibt es ja eine ganze Reihe von Audible-Podcasts, also Eigenproduktionen, die dann über diese fachlichen Themen gehen, wo sie dann so Alltagsmythen so aufschlüsseln. Das ist ganz interessant. Da möchte man natürlich dann irgendwo am Ende rausgehen und sagen, ja, okay, hab ich was gelernt oder habe ich was mitgenommen. Trotz dessen, und da vielleicht das vielleicht als Disclaimer nochmal vorweg, haben wir mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch schon erwähnt, von Nils und mir war das immer so ein Herzensthema, dass, weil wir es machen, also uns über Dinge austauschen, dass wir sagen können, ja, lass uns doch einfach auf Aufnahme drücken und dann mal gucken, wo wir landen. Selbstverständlich machen wir das mal mehr, mal weniger mit Substanz, also Substanz in Form von, dass wir auch...
Manchmal ist es auch substanzlos.
Nein, aber ich meine, manchmal machen wir das natürlich auch zu bestimmten Themen, wo dann auch Inhalte aufbereitet werden, beziehungsweise wo wir uns dann vorher natürlich auch Meta-Analysen anschauen, die zusammenfassen lassen, damit wir natürlich auch ein bisschen was euch mit an die Hand geben können am Ende und als Links zur Verfügung stehen, damit man dann tiefer, also damit man nochmal einen Deep Dive machen kann, wenn man das möchte. So, das ist schon klar, aber siehst du, jetzt bin ich auch wieder vollkommen vom Track abgekommen. Was ich damit eigentlich sagen wollte, war, dass wir das ja extra gemacht haben, weil es uns wichtig war, dass wir uns unterhalten. Und wenn da jemand zuhören möchte, dann gerne, kommt mit auf die Reise und dann lasst euch berieseln von uns. Dann habt ihr, keine Ahnung, zwischen 40 Minuten und wenn jetzt gestern 1 Stunde 30, manchmal auch, Zeit. Ja. Und ich glaube, man kann uns beiden auch ganz gut auf 1,2 bis 1,5 anhören. Das heißt, da ist dann die zeitliche Komponente auch okay. Also zumindest habe ich deinen und Vivians Podcast, glaube ich, auf 1,2. Schneller geht es bei euch beiden tatsächlich nicht, weil sonst wird es richtig anstrengend. Also da muss man schon...
Die deutlich schneller sind, ne? Und dann muss man
ja aufpassen. Ja, das war krass. Also zwischendurch bin ich nicht hinterhergekommen, weil ihr so schneller gedacht, als ihr geredet hattet. Nee, ihr habt schneller geredet, als ihr gedacht habt. So, ja. Das kann schon mal passieren. Aber ja, genau, das war es ja so, dass wir das aufnehmen wollten, weil wir labern. Und dann dachten wir, wenn wir dann eventuell noch 2, 3 Leute dazunehmen können, die einen Mehrwert davon haben, dann schön. Und wenn nicht, dann nicht. Natürlich ist es cool, wenn der gut bewertet ist und wenn es euch Spaß macht, uns beim Zitieren von Studien, aber auch beim Labern zuzuhören, dann ist cool. Aber absolut nochmal legitim, ne, dass jemand so eine Kritik anbringt. Nur das so als Einordnung, man guckt das oder man hört das wahrscheinlich auch unter verschiedenen Perspektiven oder aus verschiedenen Blickwinkeln. Manche gucken da und hören da vielleicht eher so hin, als ob das wirklich, ja, vielleicht ist er ja Germanist oder Redakteur, weiß ich ja nicht. Und dann ist es natürlich eine Katastrophe. Ja,
wahrscheinlich schon.
Dann bluten dir echt die Ohren. Also deswegen... Cool, also deswegen sorry nochmal, ne, an der Stelle. Wir sind da nicht so straight, sondern wir reisen gerne mal außen rum und nehmen mal ein paar Nebenstraßen, bevor wir wieder zum eigentlichen Thema zurückkommen. Aber, und das ist meine Überleitung, was ist eigentlich das Thema der heutigen Folge? Jetzt hat gestern...
Wir sind noch gar nicht durch mit den Kommentaren.
Achso, du wolltest die anderen Kommentare auch... Achso, sorry, ich dachte, wir nehmen den und...
Weil er hat ja auch, ne, kritisiert, dass wir die Fragen nicht wirklich beantworten.
Ah ja,
und okay. Das möchten wir jetzt auf jeden Fall...
Dann stell mir mal eine Frage, dann beantworte ich die jetzt.
Machen, ne? Genau. Ja. Also, aber deswegen nochmal, ne, kurz dazu. Harry, alles cool, wenn dir unser Podcast nicht gefällt. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann ist das einfach nichts für dich, ne? Also die Art, wie wir das machen, die wird sich definitiv nicht ändern. Das hat es gesagt. Das würden wir sonst ganz anders angehen. Das ist kein... maximaler Verkaufspodcast, wo alles so hart durchgeskriptet ist und produziert wird, nur damit wir euch irgendwie unser Coaching dann am Ende andrehen oder unsere Produkte oder sonst was anderes, sondern es soll auch einfach darum gehen, genauso wie in dieser heutigen Folge, wo wir uns einfach, wo wir uns austauschen, wo wir so auch so ein bisschen philosophieren und uns unsere Erfahrungen da mitgeben. Und da werden sehr viele Leute was lernen. Das haben wir auch schon sehr, sehr häufig als Feedback bekommen. Also auch viele Leute einfach, die selber betroffen sind und dann durch unser Podcast und die Posts am Ende ihre Schmerzen losgeworden sind. Was super cool ist, was mich unendlich freut, was ich super, super geil finde. Aber es ist nicht unsere Intention, hier eine 1:1 Guideline irgendwie mitzugeben und das ultra durchgeskriptet zu machen. Dafür ist mein Hirn auch einfach nicht gemacht, sage ich ganz ehrlich. Und wenn man da nicht zuhören möchte, dann ist das vollkommen fein. Aber wir probieren jetzt trotzdem noch ein paar Kommentare direkt zu beantworten und auch geradlinig und nicht zu sehr abzuschweifen.
Ja, versuch mal nur mit Ja und Nein zu antworten.
Okay.
Oder ich.
Okay. Also eine Frage, die jemand tatsächlich mit Ja und Nein Ja oder Nein beantworten kann, ist zur Folge 28 hat die Franziska Moosherr hat gefragt, aktuelles Gewicht nehmen für die Berechnung vom Eiweiß.
Ja.
Oder falls die Frage irgendwie gemeint ist, von wegen irgendwie ehemaliges Gewicht oder zukünftiges Gewicht oder irgendwas in die Richtung, dann genau. Also ja, definitiv aktuelles Gewicht.
Ja, man könnte auch hier, ne, könnte man jetzt auch noch unendlich viele Einschübe machen. Man kann jetzt den Einschub machen, sollte man sozusagen die Fettmasse von der fettfreien Masse trennen und dann nur die fettfreie Masse berechnen, kann man auch machen. Aber in dem Fall, man nimmt einfach das aktuelle Gewicht und berechnet so den Daily Protein Intake. Das ist absolut ausreichend.
Und wenn ihr die Folge nicht gehört habt, dann tut das gerne. Folge 28, Schlafen gegen chronische Schmerzen mit Robin Nürnberg. Ansonsten hier nochmal ein Mini-Hinweis. Je mehr und intensiveren Sport ihr macht, desto mehr Eiweiß braucht ihr. Je intensiver der Sport ist auch in Hinsicht auf Krafttraining, also sich also generell einfach nur Fitnesstraining, Krafttraining, Kraftdreikampf, CrossFit, was wir eher mit drin haben werden, sowas. Eher Richtung 1,2 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, um es mal ganz simpel zu sagen. Wenn man, sagen wir, nur in Anführungszeichen Ausdauersport macht, ist es auch sehr wichtig, Eiweiß zu sich zu nehmen und da auch deutlich mehr als die meistens tun. Aber da kann man sich eher so zwischen 1 und 1,5 Gramm Eiweiß orientieren. Für die allermeisten ist es eh zu wenig, deswegen lieber versuchen, irgendwie mehr reinzukriegen und das dann unter Umständen nicht ganz so hinzukriegen. Aber das ist auf jeden Fall mal das. Dann zur Folge 21, Eigenbluttherapie, hat die Franziska auch noch geantwortet. Mir wurde es auch angeboten, was das kosten soll, wurde nicht erwähnt, aber gleich dazu gesagt, nur 50-50 Chance, dass es hilft. Von daher war das dann am Ende kein Thema für mich, sprich, ich habe abgelehnt. Ja, gute Einstellung. Also ich finde immerhin ganz cool, dass dazu gesagt wird, also 50-50 Chance ist auch ein bisschen arg hochgegriffen, wenn man sich die Studienlage anschaut. Bei der Franziska geht es ja geht's auch, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, um Achillessehne. Da ist, können wir nicht von 50-50 Chance sprechen, sondern deutlich, deutlich schlechter. Und selbst bei denjenigen, bei denen dann sich 70 Schritt äußern, ist dann eher nochmal die Frage, ob das tatsächlich dann daran lag. Naja. Anyways, ansonsten, Michael sagt noch, danke, tolle Folge. Montag 87, geiler Name, wie auch immer man da drauf kommt. Endlich mal was zum Peroneus, so schwierig, richtige Infos zu finden zur Folge mit der Sarah, wo wir darüber gesprochen haben. Michael fand Folge 45 auch nochmal cool. Das Lauf-ABC-Bullshit und die Frage nach der richtigen Lauftechnik von mir. Vielen, vielen Dank für die lehrreiche Folge, hat mir sehr geholfen. Nochmals danke, sehr, sehr cool. Vielen Dank, Michael, um mal auch was Positives zu sagen im Vergleich zu dem, was Harry da gebracht hat. Aber ja, das waren die Kommentare. Vielen Dank dafür und dann legen wir los mit der heutigen Folge. Das längste Intro, was wir bis jetzt, glaube ich, hatten, ne?
Ja.
Und du also, hast ja gesagt, du
können uns hier noch auf die Probe stellen vielleicht. Achso, ja, ich mach den Host.
Ja, stimmt. Also falls jemand irgendwie mal gestoppt hat, ne, wann das Intro aufgehört hat, dann gerne Bescheid sagen, ob wir es schon mal länger gemacht haben.
Ja.
Aber jetzt.
So, wir können das Zoe herausfinden.
Ich kann mich zurücklehnen.
Ja, kannst du machen. Als wir es ja gestern so kurz besprochen haben, wolltest du mich hops nehmen und hast den längsten Titel der Welt aufgeschrieben, indem du einfach alles aufgeschrieben hast, was ich gesagt habe.
Soll ich dir mal als Arbeitstitel mal nennen?
Ja, gerne. Sag mal den Arbeitstitel von der heutigen Folge.
Okay, also Arbeitstitel ist Lasse raged über Verletzungsprophylaxe versus was hast du selbst in der Hand versus Klienten, die das Coaching nicht wahrnehmen, aka Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Erwartungsmanagement. Also ich hoffe, jetzt ist klar, die Reise heute
ist. Also dir ist schon klar, dass wir damit Harry 1:1 in die Karten spielen, weil wir einfach so hardcore verwirrt sind, dass wir es nicht mal hinkriegen, einen klaren Titel für diese Folge irgendwie herauszuarbeiten.
Verloren.
Glaube ich gar nicht. Der wird immer weiter zuhören. Ich finde es auch gut. Nochmal, ne? Also ich bin da nicht butthurt, wenn einer solche Kritik darin äußert, weil ich kann das zum Teil durchaus nachvollziehen, weil mein Hirn ja grundsätzlich ein bisschen anders tickt als deins. Aber ich auch trotz dessen oftmals vom Track abkomme. Das ist halt so.
Habe ich die angesteckt,
ja? Ja, nee, das nicht. Aber vielleicht denke ich auch manchmal zu komplex und kriege das nicht so richtig übersetzt. Das kann natürlich auch sein. Ja, was machen wir mit dem Titel? Also ja, ich habe mich so ein bisschen selbst als Host stilisiert hier am Anfang, um diese Rolle einzunehmen. Uns war wichtig, oder uns war gestern zumindest zum Teil wichtig, dass wir auch herausarbeiten können, unter welchen Voraussetzungen Reha eigentlich stattfindet, was dazu nötig ist und wie man das Ganze vielleicht von, in Anführungsstrichen, also ich versuche hier immer Gänsefüßchen zu machen, was Quatsch ist in einem Podcast, der kein Video hat, der Unterschied ist zwischen richtigem Training und Reha-Training. Das haben wir hier und da auch schon öfter mal gesagt. Aber wir sind da gestern drauf gekommen, als wir auch nochmal rekapituliert haben, und das machen wir meist einmal in der Woche, bei wem es ganz gut läuft von unseren KlientInnen, bei wem es vielleicht nicht so gut läuft und wie wir da auch vielleicht nochmal irgendwie unterstützend handhaben werden können oder halt auch nicht. Ja, so, um das mal zusammenzufassen, wie unser Gedankengang da war. Und natürlich kommen wir oftmals dann auch vom Hölzchen aufs Stöckchen, so sagt man. Dass uns da so ein bisschen auch die globale Reha ins Auge gesprungen ist und was eigentlich wirklich hilft und was vielleicht gar nicht so richtig hilft. Und ihr hört schon, das ist natürlich an der einen oder anderen Stelle abstrakt, deswegen versuchen wir es natürlich auf unser Metier runterzuziehen oder hochzuhieven, je nachdem, aus welcher Perspektive man es sehen will.
Wir verändern es.
Wir verändern es, genau.
Lageveränderung.
Ja. Und Jannis, was könnte ich denn damit gemeint haben, wenn ich sage, Selbstbestimmung oder Selbstwirksamkeit? Also was geht einem denn abhanden, wenn man plötzlich nicht mehr das machen kann, was man eigentlich machen möchte?
Naja, zum einen, das ist ja auch so ein Thema, was jetzt auch immer wieder aufkam, was Leute uns auch in den Gesprächen immer erst so ein bisschen sagen, wenn sie sich schon immer einmal ein bisschen intensiver damit beschäftigt haben, warum sie das Problem eigentlich quält, in Anführungszeichen, warum es für sie wichtig ist, das loszuwerden. Und das ist in den meisten Fällen gar nicht so unbedingt so die Schmerzen per se, die natürlich ne, doof sind, nervig sind und an sich, Schmerzen sind keine schöne Emotion oder kein schönes Empfinden oder so. Aber ich sag mal, jeder von uns, der eher sportlich unterwegs ist und vielleicht auch ein bisschen mehr sportlich unterwegs ist, vielleicht auch da gewisse Ansprüche hat und so, kann mit einem gewissen Level an bisschen Schmerzen vollkommen umgehen. Und das ist vollkommen fein. Also ich meine, ich war gestern im BJJ, heute tut mir die Kapsel von meinem Finger weh, mein Fuß tut ein bisschen weh. Das sind keine schlimmen Sachen. Da weiß ich, dass das sich innerhalb von kurzer Zeit wieder regeln wird. Und ich werde trotzdem natürlich nächste Woche wieder hingehen, weil ich weiß, dass das jetzt nichts Dramatisches ist. Genauso wie ich mir aus dem Urlaub eine kleine Plantarfasziopathie mitgenommen habe oder mitgebracht habe. Und dass mich da hingehen auch überhaupt nicht einschränkt. Aber genau das ist so ein bisschen das Stichwort, nämlich dieses Einschränken. Sobald die Schmerzen nämlich eben so werden, dass man eben nicht mehr quasi sagen kann, naja, ich kann trotzdem meinen Sport machen, ich kann trotzdem das machen, worauf ich Bock habe. Es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie heute Sport zu machen, sondern auch, was mache ich morgen? Kann ich morgen das machen, worauf ich Bock habe? Sondern eben diese Spontanität. Und sobald die quasi flöten geht oder sobald die nicht mehr erreicht werden kann und das gerade eben auch Menschen sind, die häufig sehr, sehr in unterschiedlichen sportlichen Sachen irgendwie aktiv sind. Da fängt es dann an, wo es einen dann einschränkt und wo auch das anfängt, sich mental niederzuschlagen, was mir Leute dann häufig eben sagen. Ne? Also wo dann gesagt wird, ja, das schlägt dann auf die Lebensqualität, ich kann nicht mehr das machen, worauf ich Bock habe. Und ich kann einfach nicht mehr spontan sein, weil ich weiß, wenn ich jetzt heute laufen gehe oder kicken gehe, was auch immer es dann ist, ne? Ich habe Training, dann bin ich mir nicht sicher oder weiß ich nicht, ob ich jetzt morgen überhaupt noch was machen kann. Also im Sinne von, kann ich mit meiner Familie wandern gehen? Was ich letztes auch mal in einem Post besprochen hatte. Oder eben kann ich mit meinen Kindern spielen? So, ne? Also das sind so Sachen, so die, da machen sich Leute gerade so in unserem Alter so erstmal oberflächlich in Anführungszeichen erstmal nur Gedanken um Sport, aber wenn man dann so weiter darüber spricht und nachfragt, dann ist es auf einmal so, hey, das geht gar nicht nur so darum, Sport in sich, klar, das ist super cool und so, aber ich kann nicht mehr spontan einfach irgendwie machen, worauf ich Bock habe, sondern ich muss quasi sagen, hey, Kinder, wir können heute nicht wandern gehen, weil es ist gerade einfach kacke bei mir. Ich habe gestern im Training. Und dann ist es ja auch so dieser Einfluss davon auf das Leben von den Kindern und nicht unbedingt nur das eigene sozusagen, der eigene Spaß und das eigene Wohl. Und die Leute haben dann eben, also dann fehlt auf einmal auch diese Selbstbestimmung beziehungsweise Selbstwirksamkeit, wenn man in der Therapie einfach gar nicht weiterkommt. Also wenn man das dann versucht anzugehen und dann aber auch einfach ja nicht weiß, was man irgendwie machen soll, was jetzt irgendwie das Richtige ist. Ne? Und diese Hilflosigkeit, die dann häufig herrscht, die macht einen halt auch häufig einfach so fertig oder macht viele Klienten von uns einfach so fertig.
Ja, das macht einen natürlich mürbe auf eine Art, dass man schlussendlich immer mal wieder ja anfängt oder beziehungsweise man macht immer mal wieder Pause. Und mit Pause meine ich jetzt nicht zwingend nur den eigenen Sport, wie du es schon angestellt hast, sondern vor allen Dingen auch alle möglichen Alltagsbelastungen. Also dass man eben tatsächlich sagt, aktiv, nee, ich komme jetzt nicht mit spazieren mit dem Hund, weil ich weiß ganz genau, nach einem Kilometer tut mir eben mein Knie oder meine Achillessehne einfach wieder weh. Und das will ich jetzt einfach gerade nicht. So nach dem Motto. Und dann verschließt man sich natürlich auch so ein bisschen. Das merken wir ja auch, dass viele Bewegungsformate, die so im Alltag stattfinden, tatsächlich gewisse Hürden mit sich birgen. Und deswegen ist ja Krafttraining einfach ein geiler Einstieg, weil du sehr sauber, du hast eine sehr klare Trennlinie zwischen einer Belastung und einer Entlastung. Du kannst sehr klar adressieren, was passiert in dieser einen Mikrobewegung, in dieser eigenen Makrobewegung. Und das können wir dann natürlich auch am Ende runterbrechen und sagen, okay, wir haben jetzt dieses Training einmal in der Woche, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Wenn wir merken, dreimal in der Woche ist mit deinem Alltag ein Schnuff zu viel, dann nehmen wir das eine Training wieder raus und sagen, wir gehen mit zweimal Training oder reduzieren hier, können vielleicht da was dazu packen. Also die Regulatoren sind einfacher. Die einzelnen Regler, die wir nach oben oder nach unten tatsächlich regulieren können, sind handelbar. Und somit geben wir den Leuten natürlich eine gewisse Art von Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit wieder, auch wenn das unter bestimmten Voraussetzungen nur passiert. Das heißt also, das ist immer in einen gewissen Kontext eingebettet, dass wir als Trainer schon auch die Oberherrschaft darüber haben, auch wenn das Wort jetzt blöd klingt. Aber genau das meinte ich auch mit Eigenverantwortung versus diese Eigenverantwortung auch ein Stück weit in der Therapie abgeben zu wollen. Und genau daran könnten Leute natürlich auch scheitern, dass dann so ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, wann muss ich das eigentlich machen und wann ist es mir erlaubt, so ein bisschen offener damit umzugehen. Und das merken wir ja auch, ne? Sobald es sauber funktioniert, dass Leute innerhalb der Trainingseinheiten gutes Gewicht bewegen können, vielleicht auch eine gewisse Bewegungsqualität schon wieder haben, auch eine gewisse Bewegungsqualität im Alltag schon haben, dann auch sagen, oh, ich kann eine Treppe viel geiler runter und wieder hochgehen, ich kann viel mehr Schritte gehen, es tut gar nicht mehr weh dabei, dann wollen wir ja auch, dass die Leute ein bisschen offener agieren damit. Versus, ja, ich spiele mal aus der kalten Hose ein Volleyballturnier über 6 Stunden. Das ist natürlich einfach so eine Sache, die dann konkurrierend zueinander steht. Und mit der wir hier diese Eigenverantwortung im Grunde ja auch wieder versuchen müssen, so ein bisschen einzufangen. Und ich denke, dass es am Ende sehr, sehr schwierig ist, natürlich damit dann auch umzugehen, weil man eben diese Hilflosigkeit nicht wieder spüren möchte, weil man ja gerade wieder was gewonnen hat. Und das ist halt immer sowas, ne? Das ist wie beispielsweise im Fußball. Ja, wenn du plötzlich 1-0 führst, hast du was zu verlieren. Ja, im Gegensatz zu, wenn es 0-0 steht.
Harrys Kommentar hätte wirklich einfach nicht passender sein können, weil einfach diese Folge einfach schon wieder in alle Richtungen explodiert. Das ist geil. Also super viele Aspekte davon, ne? Ich will mit einem Anfang, dem eben auch ein Thema, was wir gestern besprochen hatten, eben diese Selbstwirksamkeit bedeutet ja im Endeffekt, dass man als Person einfach wieder mehr Kontrolle über die eigene Situation bekommt und hat. Also sich selbst ja, wirksam sein kann und nicht eben darauf angewiesen ist, was jemand anderes macht. Deswegen ist ja unser Credo eben auch, oder generell natürlich dadurch, dass wir überhaupt auch online arbeiten, dass wir eben Leute selbst dazu ermächtigen, dass sie sich selbst helfen können. Weil im Endeffekt ist es ja so, ne, wir können eben unseren Klienten auch nur zeigen, wie sie sich selbst helfen können. Wir geben ihnen keine Spritzen, keine Tabletten oder sonst was in der Art, sondern es ist Bewegungstherapie,
richtig, ja,
was für sie ganz wichtig ist. Und da zeigen wir den Leuten, was sie tun können, damit sie sie sich selbst helfen können. Und das, was du jetzt eben angesprochen hast, also dass wir jetzt eben auch nicht unseren Klienten einfach nur einen Trainingsplan hinklatschen und sagen, hier, viel Spaß damit, sondern ihnen auch eben genau das beibringen, nämlich zu sagen, schau mal, es gibt viel mehr Sachen, die du verändern kannst, beziehungsweise die wir verändern können. Die sind für dich erstmal im ersten Moment erstmal überhaupt nicht ersichtlich, aber einfach nur mal so ein paar Beispiele. So, wir nehmen eine Übung, die tut zum Beispiel beim Wadenheben bei jemandem mit Schmerzen nach Achillessehnenansatz, tut im unteren Teil der Bewegung weh. Deswegen, und die Person kommt jetzt zu uns und sagt, boah, ich habe Krafttraining probiert, das hat nicht funktioniert, das hat einfach nur zu mehr Schmerzen geführt. Dass wir allein einfach so einer Person einfach nur zeigen können, hey, pass auf, wenn wir jetzt den unteren Teil der Bewegung mal weglassen, und das muss gar nicht sein, irgendwie nur, also generell in die Dehnung komplett irgendwie das wegzulassen, sondern es kann sein, dass wir vielleicht sogar 1-2 Zentimeter in die Dehnung arbeiten können, dass das vollkommen schmerzfrei oder nahezu schmerzfrei funktioniert, aber die letzten 3-4 Zentimeter neutral sozusagen abwärts auf einmal schmerzhaft sind. Allein, dass wir da zeigen können, hey, guck mal, wenn wir das so modifizieren, dann funktioniert das. Oder dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt mit 10 Kilo arbeiten, dann funktioniert das vielleicht nicht, weil das dann zu starke Schmerzen auslöst. Aber wir können vielleicht mal mit 5 Kilo arbeiten und auf einmal funktioniert das. Und dann funktioniert auch 6 Kilo in der nächsten Woche und 7 Kilo in der übernächsten Woche und so weiter. Oder das Bewegungstempo zu variieren. Also da gibt es ganz, ganz viele Variablen, die wir eben versuchen, auch unseren Klienten eben beizubringen, die man da verändern kann, damit sie selbst eben wieder Kontrolle darüber haben. Es ist ja, also natürlich geben wir extrem viel auch vor, einfach eben um überhaupt diesen Fuß in die Tür zu bekommen, dass wir wieder mehr Freiheitsgrade insgesamt uns erarbeiten können und dass die Personen eine Anleitung haben, beim einen mehr, beim anderen weniger natürlich. Aber grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass wir da zusammen auch erarbeiten, was man alles kontrollieren kann und damit man eben sich auch selbst diese Möglichkeiten wieder eröffnen kann. Und wir hatten es ja jetzt auch schon echt häufig, gerade eben so diese Klientengruppe, meistens Frauen irgendwie so zwischen 45 und 55, würde ich mal sagen, oder 45 und 60, sowas um den Dreh, die dann häufig, wenn sie zu uns kommen, oder teilweise, wenn sie zu uns kommen, dann nicht so angetan sind, im Fitnessstudio zu trainieren, weil das irgendwie gar nicht so ihr Ding ist. Die wollen lieber laufen gehen oder wandern gehen oder solche Sachen, haben dann eben ihre Achillessehnenschmerzen und haben da eigentlich gar nicht so viel Bock drauf und zieren sich auch häufig, was ja auch erstmal vollkommen verständlich ist, gerade wenn man irgendwie das auch so ein bisschen damit assoziiert, so Muckibude, gemischte Stämmen, das sind so die Aussagen, die dann kommen. Und fühlen sich dann natürlich auch einfach unwohl, weil sie das Gefühl haben, sie gehören nicht dahin. Das sind nur irgendwie grunzende Steroidmonster, die irgendwie Gewichte um sich schmeißen und die Leute eben dann angucken, als wären sie irgendwie Häppchen, die sie aufessen müssen, um ja auf ihr Protein zu kommen, so nach dem Motto. Dann ist es natürlich auch erstmal verständlich. Aber das Geile ist ja, wie häufig wir es einfach jetzt schon hatten, dass die Leute, dass also genau diese Zielgruppe einfach dann angefangen hat, im Fitnessstudio zu trainieren und dann nach einer Zeit gesagt hat, boah, eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht und eigentlich ist es ja ganz geil. Und dann gemerkt haben, dass ihr das zum einen Spaß macht, zum anderen auch dazu verhilft, dass sie insgesamt natürlich stabiler, stärker, belastbarer werden, jetzt gar nicht mal nur unbedingt auf die Achillessehne bezogen, sondern eben auch auf Hüfte, Knie, ne, Rumpf und so weiter, alles, auf alles andere. Und dass wir dann auch zum Beispiel angefangen haben, ja dann nicht eben nur auf den Zielsport zu gehen, wo wir sagen, hey, Laufen muss jetzt sein, und das geht aber noch nicht, einfach weil die Schmerzen dabei noch zu groß sind, dass sie einfach darauf noch nicht vorbereitet ist, sondern dass wir dann eben probiert haben, Alternativen einzuführen. Dann zu sagen, hey, dann probieren wir es doch mal mit Rudern, mit dem Skierg, mit Crosstrainer oder was auch immer.
Und, aber sorry, dass ich da reingrätsche, aber genau das ist ja der Punkt, dieses Selbstbestimmung und Selbstbestimmung wieder zurückgeben zu können. Wir schaffen oder versuchen erstmal Bewegungsangebote zu finden, die funktionieren. Und die sind natürlich ganz am Anfang sehr eingeschränkt und wie du bereits sagtest, vorgegeben. Also eingeschränkt im Sinne von vorgegeben. Hier macht man das, macht man das. Und die sind natürlich weit weg davon, dass wir nur bestimmte Übungen für den Unterschenkel irgendwie jetzt bei Achillessehnenproblematiken reingeben und sagen, mach mal das, damit das Problem besser wird, sondern wir möchten schon den Raum eben genau dafür schaffen, dass Bewegungsangebote da sind, dass man diese selbstbestimmt auch ausführen kann. Gestern das Beispiel, das ich über mich selbst genannt habe. Ja, also ich meine, wer mich kennt, der kann sich 0,0% vorstellen, dass ich mal Fahrradfahren gegangen bin, freiwillig.
Konntest du mir nicht vorstellen.
Aber bin ich tatsächlich in der Akutphase, muss so um 2019 rum gewesen sein, ja, 2018, 2019, da bin ich zweieinhalb Stunden Rennrad fahren gegangen, weil das ging. So, das konnte ich machen.
Wegen
meiner Achillessehne, genau. Das konnte ich machen, ich konnte mich ausbelasten. Ich hatte wieder, und das fand ich geil, dass Vivian diesen Punkt auch aufgenommen hat in eurer letzten Folge, so Menschen regulieren sich oftmals über Sport. So, das ist oftmals auch so ein bisschen eben nicht nur Ventil für Alltagsstress, sondern generell, wenn man damit aufgewachsen ist, immer viel Sport zu treiben, dann gehört es natürlich irgendwie auch zum Selbstbild dazu. Also das ist irgendwie eine Ich-Wahrnehmung. Und wenn mir das dann wegfällt, dann...
Ich bin Sportler, ich mache nicht Sportler,
ja,
ich bin Sportler.
Richtig, exakt. Und das tut weh. Also gerade, wenn man da nicht mehr hin kann, einfach weil es weh tut, dann ist das, deutsch gesagt, einfach scheiße. Und diese Selbstbestimmung wieder quasi in der eigenen Hand zu haben und zu sagen, okay, ja, ich kann zwar jetzt gerade nicht das machen, was ich eigentlich am liebsten machen würde, aber ich kann zumindest mich wieder als Sportler fühlen oder als Sportler sein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, den wir da haben, oder vielmehr zumindest ein Hebel, der da ist.
Voll, das ist einfach so ein Stück Identität, die einem zum einen erstmal weggenommen wird, weil man es halt unter Umständen nicht mehr machen kann, aber dann eben auch zurückgegeben werden kann, zumindest eben erstmal stückchenweise. Und das ist ganz wichtig, ne? Wir machen uns ja, oder ich mache mir immer mal wieder auch auf Social Media so ein bisschen drüber lustig, wenn die Ärzte dann irgendwie, also meistens sind es ja leider halt Ärzte, die dann eben, wenn die Patienten bei ihnen sind und dann eben sagen, ne, ich habe hier meine chronischen Patella- oder Achillessehnenschmerzen, und dann kommt halt so als Aussage, ja, haben sie es, also ne, wenn das übliche Pause, Dehnen, Stoßfälle, Eigenblut, ne, der ganze Kladderadatsch nicht funktioniert hat, dann eben so die Frage kommt, ja, haben sie mal überlegt, es mit dem Sport sein zu lassen und irgendwie Schwimmen oder Radfahren zu machen. So. Da mache ich mich auch regelmäßig gerne drüber lustig, ja, weil das eben sehr, sehr häufig auf so eine sehr respektlose Art einfach geäußert, ja, ja, wird. So, wenn man eben weiß, also das, ich sage immer, ja, was wäre denn, wenn ich dir sage, also ne, mit dem Arzt sein, vielleicht ist das einfach auch nicht so ihr, ja, Ding. Ne? Vielleicht müssten sie einfach mal drüber nachdenken, es einfach aufzuhören, Menschen helfen zu wollen. Vielleicht ist das auch, vielleicht sind sie einfach so von den kommunikativen Fähigkeiten und einfach so von ihrer Empathie, vielleicht ist das einfach nichts für sie. Ne?
Also, ja, aber genau das ist es ja. Also,
da wird er auch sagen, ja, du hast ja eine Meise hier heim.
Was aber im Grunde genommen ist es ja nur das Framing. Also wenn wir natürlich, genau, Schwimmen oder Radfahren frame als den Bodensatz von Bewegung quasi, so, ja, ja, dann jetzt musst du schwimmen oder Radfahren. Das halt geht nicht.
Sportschart zu machen oder?
Ja.
Na, Curling
ist natürlich.
Kniewinkel ist nicht gut.
Aber das ist natürlich dann negativ behaftet. Dann hast du halt so ein schönes Nocebo da eingebaut, dass die Leute schon von vornherein keinen Bock drauf haben, eben das zu machen, weil, ja, der Arzt hat ja gesagt, das ist das Einzige, was ich mein Leben lang dann irgendwie noch machen kann. Anstatt, dass man dann einfach sagt, okay, versuchen wir es mit einer Überbrückung. Also erstmal eine Alternative. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen, ich weiß, dass ich das in diesem Podcast schon häufig gemacht habe, kardiovaskuläre Belastung bei Schmerzen, also gerade bei muskuloskeletalen Schmerzen kann ein absoluter Gamechanger sein, weil man einfach kapazitär, gerade was vor allen Dingen auch die Bereitstellung von nährstoffreichem Blut in eben der Zielmuskulatur oder im Zielgewebe, weil man das einfach verbessert durch logischerweise kardiovaskuläre Leistung. Und wenn man dann einen Sport findet, der das momentan anbahnen kann, ohne dass man Schmerzen hat, hat man dann auch noch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das heißt also, da ein Bewegungsangebot zu schaffen und das zu frame als was Gutes, halte ich natürlich immer für positiv. Selbst wenn ich persönlich jetzt natürlich nicht der allergrößte Radsportler bin, aber wenn das eine Alternative sein kann, dann auf jeden Fall machen.
Voll. Und wir haben ja auch immer wieder auch allein den Fall, dass Leute dann eben ihren Sport nicht mehr machen können. Wir nehmen jetzt einmal die Fußballer, weil wir viele davon haben oder hatten, das shiftet ja so langsam so ein bisschen, aber wir nehmen mal die Fußballer, die dann eben aufhören müssen mit dem Kicken, weil es an sich einfach nicht geht, beziehungsweise weil dann ja gerade bei Fußballern eben auch so diese Do-or-Die-Mentalität irgendwie da ist. Entweder ich trainiere dreimal die Woche und spiele am Wochenende, oder ich muss halt komplett Pause machen, weil alles andere irgendwie in der Mitte geht ja nicht, so nach dem Motto. Und dann, wenn die natürlich dann raus sind, dann verliert man natürlich auch ganz normal, so wie es halt immer ist, auch an Ausdauer, ne? Also Ausdauerfähigkeit, ja, so. Und dann hatten wir es ja auch diverse Male schon so, dass wir, wenn wir dann wieder angefangen, mit den Leuten dann wieder angefangen haben mit Laufen oder auch dann eben mit dem Athletiktraining dann später, dass die Leute gesagt haben, so, boah, ich bin, also, ne, von der Sehne her ging voll gut, aber ey, meine Pumpe, Also ich habe es von der Puste her fast gar nicht hingekriegt. So, ne? Teilweise natürlich nicht, je nachdem, wie die Ausgangslage natürlich auch ist. Aber eben da auch diese Zwischenangebote zu schaffen und dann eben dieses Level auch zu erhalten. Weil natürlich ist es geiler, wenn man halt reingeht und sagt, boah, ich habe mich insgesamt gut gefühlt, als zu sagen, boah, mein Knie hält, aber jetzt gefühlt muss ich jetzt erstmal noch ein halbes Jahr lang laufen gehen, damit ich irgendwie hinkomme, dass ich wieder beim Kicken wieder mitmachen kann, dass ich in der Trainingseinheit durchstehe. So, ne? Das ist ja auch eine Sache. Und genau das ja eben auch wieder unsere Erfahrung dann eben zu nutzen und dann eben verschiedenste Angebote da eben zu geben. Weil ich drüber nachgedacht habe, Schwimmen schlagen wir tatsächlich relativ selten vor. Ne?
Ja, aber das ist auch wieder die Hürde. Also natürlich ist es auch, die Hürden müssen natürlich so klein wie möglich sein. Und Radfahren ist jetzt eine Sache, wo ich jetzt sage, okay, wenn jemand im Fitnessstudio angemeldet ist, die meisten Fitnessstudios haben nicht nur Ergometer, sondern oftmals auch Spinning Bikes. Oder zumindest irgendwo eine Angebotssituation, wo Spinning angeboten wird. Ja, das ist natürlich kein Draußenradfahren, das ist mir auch schon klar. Und viele unserer Klienten haben ja beyond ein Jahr Schmerzen. Da muss man ja auch so ehrlich sein. Und die meisten haben dann auch, die sich viel bewegt haben, auch mal ein Rad oder ein Rennrad. Und es muss ja auch nicht zwingend immer Rennradfahren sein. Es kann ja auch einfach das Bummelige durch die Gegend fahren sein, wenn man sich dadurch reguliert, wenn jemand beispielsweise eher zum Wandern, Spazieren gehen gehört. So mal am Wochenende eine schöne Tour mit Kind und Kegel, meine Radtour bis zum See, ein bisschen was snacken und dann wieder zurückfahren. Das ist ja auch ein Bewegungsangebot, was da sein kann, wenn es über eine gewisse Kilometeranzahl geht. Das heißt also, Radfahren ist definitiv erstmal das niederschwelligere Angebot, wohingehend natürlich auch uns ja auch schon einige gefragt haben, ja, kann ich schwimmen gehen? Klar, wenn du einen easy Zugang zu einem Schwimmbad hast, warum nicht, ne? Dann macht das.
Ist tatsächlich eine Sache, die auch bei fast jedem funktioniert soweit, ne? Also klar, außer du bist jetzt wirklich also hardcorest irgendwie eingeschränkt oder beziehungsweise Extremschmerzen bei allen Bewegungen in der Art, also sowohl ja. Jetzt für Patella als auch für Achillessehne. Aber für die meisten funktioniert es in einem gewissen Level ja schon. Aber auch da muss man ja wieder sagen, ne, weil wir auch, ich habe mir auch super häufig immer noch die Frage gestellt wird, kann ich denn Rad fahren in meiner Reha? Oder also kann ich Fahrrad fahren, kann ich das auf dem Fahrrad trainieren, so in meiner Reha? Und ich immer sagen muss, ey, ich kann es nicht abschließend beantworten. Ich kann dir nur sagen, du musst es ausprobieren in einem gewissen Level und einfach mal testen, wie es geht. Wirst du 4 Stunden Bergtouren fahren können, wenn du Ansatzschmerzen an der Achillessehne hast und im Alltag mit einem Schmerzlevel von 4 bis 5 rumläufst? Nee, zu 99% nicht. Aber wenn du Schmerzen hast, wenn du einen 2-Kilometer-Run machst und dann am nächsten Tag oder die nächsten 2 Tage lang wie ein leicht erhöhtes Schmerzlevel hast, im Alltag aber bei Schmerzlevel 0 bis 2 rumkrebst und du mich dann fragst, ob du 1 bis 2 Stunden Rennradtour machen kannst, ja, sehr, sehr sicher schon, natürlich.
Ja. Ja.
Aber das muss man halt eben ausprobieren. Das kann man halt nie einfach komplett pauschal sagen. Wir hatten ja schon Leute, die haben für die war die Position der Füße beim Schwimmen für die Achillessehne einfach nicht geil, weil es eben hinten wenn man permanent den Fuß überstreckt, dadurch die Sehne nicht auf Spannung ist, sondern eben so ein bisschen verknittert ist, in Anführungszeichen zusammengeschoben ist sozusagen,
ja.
dass das trotzdem irgendwie unangenehm war oder mehr Schmerzen ausgeführt hat.
Oder
ist sein Einzelfallstoßen vom Beckenrand, das war beim Drehen. Ne? Das sind ja auch so Situationen, an die man ja im ersten Moment erstmal überhaupt nicht denkt, aber die trotzdem auch da sind und die leider auch bei manchen Leuten dazu führen können, dass es dann halt eben mehr Schmerzen ist. Und wenn man das weglässt, dann sind wir so ein bisschen, wie sagt unser Schwimmdozent, hat immer gesagt, Frisuren schwimmen, die Leute, die quasi mit Kopf über Wasser schwimmen und am Rand quasi einfach nur andocken und dann rumdrehen, ne? Müssen sie herablassen, aber im Endeffekt ist es einfach nur halt, ne, ein bisschen entspannter schwimmen sozusagen. Aber
Aquajogging beispielsweise auch, ne? Es gibt da auf jeden Fall immer mal Möglichkeiten und das ist ja auch gar nicht böse gemeint, das soll ja auch keiner oder es muss ja auch keiner alleine herausfinden, welche Sachen super gut funktionieren. Wir geben ja gerne Input oder auch, was schon oft vorgekommen ist, dass in unseren Gruppencalls dann quasi jemand anders mal gesagt, hier, ich habe das probiert, das hat super funktioniert, vielleicht ist das ja was für dich. Ja, super wertvolle Inputs, weil gerade das ist ja auch der Vorteil von so einer Gruppe, indem man die gleiche Problemlage hat, dass man sich austauschen kann über Dinge, die eventuell funktionieren oder nicht so gut funktionieren. Aber ich meine, ich habe meine Meinung gerade, was Ergometer angeht, oder wir beide ja eigentlich. Ich meine, seit dem Aufkommen von Hyrox ja auch grundsätzlich, also für jeder, der die Chance hat, sich ein Ski-Erg anzuschaffen oder Fitnessstudios, die das hier hören, schafft euch ein Ski-Erg an. Das ist ein unglaublicher Mehrwert, nicht nur aufgrund der Bewegung, sondern gerade für Menschen, die eben eingeschränkt sind in der Bewegungsfähigkeit im Unterkörper. Was Besseres kannst du halt nicht machen. Du hast halt fast keine wirklich Hardcore-Reizung jetzt für Patellasehne oder Achillessehne, kannst dich aber ausbelasten.
Ja. Also um das vielleicht für diejenigen, die sich darüber nichts vorstellen können, einfach kurz zu erklären, ein Ski-Erg ist ein, also Ski wie beim Skifahren, beziehungsweise eher Skilanglauf quasi.
Langlauf, ja.
Quasi ein Gerät, was zwei Griffe hat mit, ja, auch im Prinzip wie bei so einem Ruderergometer, so ein System mit so einer Turbine, wie sage ich, eingebaut, so ein Ventilator.
So ein Windrad. Halt,
ne? So ein Windrad, genau, das man eben antreibt und die Griffe eben quasi von oben runterzieht, wie als würde man Skilanglauf betreiben. Und dadurch kann man halt eben mit dem Oberkörper quasi ja, Ausdauertraining machen, ohne den Unterkörper mehr oder weniger großartig zu belasten. Man kann natürlich, ne, man muss ja immer aufpassen, wenn man Knieschmerzen hat, dann ne, der viel in die Hocke geht und sowas, dann kann das natürlich auch triggern, aber man kann das trotzdem mit einfach mit mehr Oberkörperneigung machen sozusagen oder auch einfach nicht so tief runtergehen, dann geht das vollkommen klar. Rudern ist ja zum Beispiel auch noch so eine Sache, die zum Beispiel bei Achillessehnenschmerzen zumindest ganz gut klappt. Aber auch da kann das auch wieder, ne, bei jemandem mit Ansatzsehnenschmerzen kann das auch triggern, weil man da natürlich auch viel in diesem spitzen Kniewinkel, in diesem spitzen Fußwinkel sein kann, je nachdem, wie man das in den Fuß positioniert. Auch das ist wieder anpassbar, muss man auch wieder dazu sagen. Ne?
Klar.
Wenn man beim Ruderergometer die Fußteile sehr, sehr weit nach oben stellt und dann einfach mehr aus dem Oberkörper rudert und weniger die Knie nach vorne schiebt und in diese Position kommt, dass man sich nur mit dem Vorderfuß abdrückt, sondern halt einfach nur die halben Bewegungsumfang mitnimmt, dann kann man auch das modifizieren. Das sind eben aber auch so Sachen, das ist ja auch so ein bisschen unser Steckenpferd, dass wir eben diese Möglichkeiten rausfiltern und unseren Klienten mitgeben, damit sie eben auch selbstständig lernen, genau solche Sachen eben anpassen zu können. Und wir lassen ja auch vielen genau diese Möglichkeiten, dass wir nicht sagen, ey, wir haben das jetzt genauso vorgegeben und das ist in Stein gemeißelt und das funktioniert nicht anders, sondern wir ermutigen ja jeden zu sagen, hey, wenn du das Gefühl hast, dass zum Beispiel ein Teil der Bewegung, das ist ja so ein sehr häufiges Ding, ne, also ein Teil der Bewegung oder die Position, in der wir uns da befinden, dass die nicht so angenehm ist oder vielleicht ein Teil der Bewegung irgendwie mehr Schmerzen auslöst, warum auch immer das so ist. Und ich meine, manchmal ist es super gut mechanisch erklärbar, aber manchmal auch überhaupt nicht. Dann probiert das aus und wenn ihr merkt, es funktioniert viel besser, dann filmt das Ganze, schickt uns das und wir gucken uns das an und sagen dir, ob das jetzt irgendwie eine sinnvolle Variante davon ist. Und manchmal ist es ja vollkommen sinnvoll. Ne? Und deswegen ist es ja auch immer geil, wenn Leute dann anfangen mitzudenken, so ein bisschen nicht jetzt alles irgendwie völlig in Frage zu stellen, sondern einfach nur auszuprobieren und zu sagen, hey, guck mal, ich habe da was gefunden, könnten wir das mal testen? Und ganz häufig ist es ja auch sinnvoll. Manchmal natürlich nicht, dann sagen wir halt, das ist Quatsch, machen wir nicht. Ja,
ja, bei dem letzten Satz, da muss ich wieder an den Harry denken. Also schön, dass wir sehr viele Sachen bereitstellen und versuchen, Input zu geben und an der gleichen Stelle auch wieder sagen, ja, aber manchmal geht es halt auch nicht. Aber genau so funktioniert halt Reha ganz global gesehen. Und ich meine, das ist ja auch eins der Themen, die ich hiermit irgendwie aufgreifen wollte. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel über Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit und eben diese Definition von Hilflosigkeit auf der einen Seite, die man vielleicht erfährt, wenn man im Alltag nicht mehr alles machen kann, und auf der anderen Seite auch das Identitätsschaffen von Sport und dass man da wieder ein Stück weit irgendwie auch was wieder zurückgeben will als wir am Ende Trainer, ne? Damit man eben wieder dahin kommt, dass man selbstbestimmter und selbstwirksamer, weil für mich sind das nicht Äquivalente, sondern sind Teile von dem gleichen Spektrum zwar, aber es ist trotzdem was anderes, also selbstbestimmt eine Bewegung zu machen, aber auch durch diese selbstbestimmte Bewegung wieder mehr Selbstwirksamkeit erfahren zu können. Das heißt also, ich kann das wieder tun. Das heißt, wenn ich das wieder tun kann, gebe ich wieder ein bisschen mehr Selbstbestimmung sozusagen in mich zurück. Das heißt also, meine Identität als Sportler oder als jemand, der sich viel bewegen möchte, die ist wieder ein bisschen mehr präsent. Und somit geht es mir einfach generell ein bisschen besser. Und das wollen wir ja auch erreichen, weil auch so schaffen wir es durch positiv besetzte Bewegungen, das wieder anzuleiten, dass wir da hinkommen, wo wir eigentlich hin möchten. Und das ist natürlich, dass jeder quasi selber entscheiden kann und auch soll, wie er sich bewegen möchte, im Alltag als auch im Sport. Aber da möchte ich halt jetzt diesen Einschub machen, den ich gestern ja auch schon gemacht habe. Und der hat halt einfach auch damit zu tun, Erwartungsmanagement. und Erwartungsmanagement.
Das ist ein Traum, mach weiter, das ist Traum auf die Überleitung, weil ich genau so auch weit übergeleitet hätte.
Sehr gut. Und schön. Erwartungsmanagement gehört zu unserem Job auch dazu, auch wenn es so ein bisschen das Beschissenste an unserem Job irgendwo ist. Weil es auch Leute gibt, wenige, muss man dazu sagen, aber trotz dessen gibt es sie ja, dass wir sagen müssen, okay, entweder, also nein, ich baue es anders, aber zwei Komponenten. Eine Seite ist, wo wir auch fachlich als auch didaktisch irgendwann am Ende sind, wo wir dann sagen können, okay, wir konnten bis hierhin vielleicht Input geben, aber wenn die Zielgröße nicht erreicht ist, dann müssen wir vielleicht auch irgendwann die Zusammenarbeit beenden beidseits und sagen, okay, vielleicht musst du nochmal jemandem anders zur Hilfe suchen, weil es vielleicht Begleitphänomene gab, die wir im ersten Aufschlag nicht, wie heißt das gleich, nicht berücksichtigen konnten, weil es nicht aufgefallen ist zum Beispiel, ne? Sondern weil es erst auf dem Weg dahin klar wurde. Genau, oder weil es noch nicht da war.
Schlummert hat so, ne?
Das exakt. So, und da muss man sich dann selber eingestehen, das ist natürlich immer das Schlimmste, so als Coach, Trainer, dass man sich dann eingesteht, okay, ich komme hier nicht weiter, aber es ist ein super wichtiger Prozess auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich trotzdessen die Klienten, wo wir aber immer sehr hart quasi korrigieren mussten, wie viel Bewegung reinkommt. Und dann gehört es zum Erwartungsmanagement dazu, zu sagen, das Niveau, was du erreichen willst, das ist vielleicht in dem Ausmaß, wie du es dir vorstellst, nicht mehr möglich. Und das gehört leider Gottes zum Job dazu, meiner Meinung.
Ja, also das ist ja ein Thema, wo wir gestern auch so ein bisschen gewirkt haben, dass wir da so ein bisschen unterschiedliche, wie soll ich sagen, Herangehensweisen haben. Aber ja, so, wahrscheinlich stimmen wir im Endeffekt insgesamt überein, aber dass ich da vielleicht nochmal so ein bisschen
Du bist auf jeden Fall positiver, glaube ich.
Mal ein bisschen
generell.
Loserer, ja. Optimist in der Hinsicht.
Ja, ja genau.
Also,
ja.
Um das einfach mal so auch so ein bisschen festzuhalten, ne? worum es da geht.
Harry sagt, du musst das mit Substanz füllen jetzt.
Ich, es tut mir leid, Harry, ich versuche Substanz zu bringen. Okay. Also, eine Sache ist natürlich relativ simpel. Je stärker jemand eingeschränkt ist, in unserem Fall jetzt mit Patella- oder Achillessehnenschmerzen, desto. Und je höher der Anspruch ist an das sportliche Pensum, an die Leistungsfähigkeit und so weiter, und je länger derjenige eben auch schon raus ist aus seinem Sport, desto schwieriger und desto länger wird dieser Prozess dauern, um das mal so zu sagen. Jemand, der in seinen 20ern Marathons gelaufen ist, dann Achillessehnenschmerzen entwickelt hat, dann sein Pensum immer weiter runterschrauben musste, dann vielleicht eben auch noch Kinder bekommen hat, da vielleicht dann eben nur noch ganz casual gelaufen ist, vielleicht nur noch einmal die Woche oder so oder vielleicht sogar gar nicht mehr unter Umständen, vielleicht sogar ein bisschen zugenommen hat und so weiter, dann Stresslevel sehr, sehr hoch, Schmerzen im Alltag permanent da und dann eben zu uns kommt und sagt, hey, ich möchte wieder Marathons laufen und zwar Ultramarathons. Dann ist das eben so eine Situation, wo ich immer noch sage, weil ich einfach hoffnungsloser Optimist bin, hey, ich denke, das kann möglich sein. Ich möchte das niemals definitiv sagen, weil das ist einfach, das kann niemand vorhersehen, auch bei mir auf gar keinen Fall nicht. Aber das kann irgendwann wieder möglich sein, aber es wird einfach unfassbar lange dauern. Einfach zum einen, weil diese Kapazitäten gar nicht mehr da sind, trotzdem starke Schmerzen da sind. Das heißt, wir müssen es erstmal schaffen, die Schmerzen runterzubringen, dann die Kapazität wieder aufzubauen. Und dann muss man eben gerade dazu sagen, dass so ein Sport wie Laufen mit auf Marathonniveau oder sogar mehr, was wir auch schon hatten, also Ultramarathoni, bedeutet eben, dass man seinen Körper nicht nur 2-3 Mal die Woche vielleicht fordert in einem hohen Maße, sondern 5-mal die Woche, 6-mal die Woche. Also viele laufen ja 4, 5, 6-mal die Woche, gerade in der Vorbereitung und haben dann 1 oder 2 Pausentage pro Woche. Und das bedeutet einfach, also mal davon abgesehen, dass es unfassbar viel ist, also unfassbar hohe Belastung ist.
Genau, also wir gehen hier
am Stück zu laufen.
Ja, ne? Also wir gehen hier weg von irgendwelcher Gesundheitsperspektive von Sport. So, das muss man sagen, das ist Spaß. Also das ist etwas, was man selber machen will.
Du darfst ja gleich deinen Punkt da nochmal ausführen, hatten wir gestern auch schon. Aber das ist dann eben, das bedeutet halt, dass die Sehne, also rein aus fachlicher Sicht, dass die Sehne oder aus physiologischer Sicht, dass die Sehne quasi keine Regenerationszeit mehr hat. Also die hat dann Zeit, von einem Tag auf den anderen sich zu regenerieren. was realistisch gesehen nicht wirklich funktioniert. Ne? Also gibt es da, ich hatte in meinem Podcast in so einer Panel-Diskussion, wo auch ein NBA-Athletiktrainer bzw. Athletic Trainer, also jemand, der sich um also so zwischen Physio und Athletiktrainer quasi steht, die Scans von den Achillessehnen von den NBA-Profis gemacht haben und dann gesehen haben, nach einer sehr harten Session hat die Sehne 48 bis 72 Stunden gebraucht, um sich vollständig zu regenerieren. So, das heißt, also klar, Basketball, ne, also sprich, das ist natürlich nochmal mit Richtungswechsel und so weiter vielleicht auch was anderes, ja, aber wenn man das halt dann regelmäßig macht, logischerweise, und einfach fünfmal die Woche, sechsmal die Woche Sport macht, dann um da wieder hinzukommen, ist einfach sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Geduld und Anpassung notwendig. Und, genauso wie du gesagt hast, unter Umständen wird man das nicht mehr schaffen. So hart das einfach ist. Weil das, genau, da geht es dann irgendwann nicht mehr um Gesundheit und Aufbauen von, ne, Strukturen und Ausdauerfähigkeit, Kraft und bla, bla, bla. Alles, was für unseren Körper wichtig und sinnvoll ist, um auch gesund und gut altern zu können. Sondern da geht es um Spaß, einfach auszuprobieren. Es geht um Testen mehr oder weniger und nicht um Trainieren, wenn man es mal so aus gesundheitlicher Sicht formulieren will. Und da wieder hinzukommen, das kann, wie gesagt, unter Umständen sehr, sehr lange dauern oder es ist vielleicht nicht möglich, einfach aus dem Grund, weil man halt eben schon, sag ich mal, vorgeschädigt ist, ne? Weil wenn die Sehne schon diese strukturellen Veränderungen aufweist, dann ist halt einfach nur mal das Risiko dafür, dass man wieder Schmerzen bekommt, ungefähr vierfach erhöht, so im Vergleich zu, wenn man es nicht hat, das muss man einfach wissen. Natürlich kann sich das auch wieder zurückbilden, aber je länger man das Ganze auch schon hat und je älter man ist, desto schwieriger wird das auch einfach, das ist einfach, ne, Altersprozess, das muss man ja wissen. Und das Beispiel hattest du ja eben auch zusätzlich gestern noch gesagt, wenn jemand dann eben jetzt mit Mitte 30 oder sowas zu uns kommt, dann ist es halt nun mal was anderes, eine andere Situation, andere Regenerationsfähigkeit und so weiter, als mit Anfang 20. Das ist einfach so. Also ich meine, das müssen wir uns selbst nicht erzählen. Das wissen wir sehr, sehr gut. Ne? Meine, bei mir hat das schon mit 16 angefangen mit den ganzen Verletzungssachen, die dann sich immer mehr gehäuft haben. So.
Dein aber, Kontaktsport ist ja auch ein anderer Kontaktsport als meiner.
Ja, das schon, aber ne, trotzdem. Aber das muss man natürlich auch mit bedenken, ne? Und wir Menschen haben natürlich eben häufig so dieses Bild von, ja, aber das konnte ich ja mal. Ja, wissen wir auch, aber es bringt nichts, und das versuchen wir auch unseren Klienten immer beizubringen, es bringt nichts, sich jetzt im Moment in einer Schmerzsituation, wo wir gerade in der Reha sind, das aufzubauen, mit dem zu vergleichen, was du mal konntest, als du keine Schmerzen hast. Vor allem, weil das die Zeit, wo du keine Schmerzen hattest, einfach quasi dazu geführt hat, also zu deinen Schmerzen geführt hat. Also du hast in der Zeit offensichtlich so viel gemacht, dass du dadurch Schmerzen bekommen hast. Das heißt, natürlich ist es cool, dich damit zu vergleichen, weil deine Leistungsfähigkeit damals deutlich höher war, aber zum einen warst du jünger und zum anderen war das offensichtlich trotzdem zu viel, weil es im Nachgang dazu geführt hat oder im Long Run so, dass du jetzt hier in dieser Situation steckst, wo du steckst. Ja.
Ja.
Punkt.
Ja. Ja, aber wie sagen. Nein, aber es ist ja auch genau so. Ich meine, das ist ja auch der Unterschied zwischen, ich meine, wir alle kennen die Social Media Reels, was auch immer, oder welche Formate es da auch immer gibt von, was habe ich gestern gesehen, ein 80-Jähriger, der, was war das? 200 Meter in 29 Sekunden?
Ja, ist das habe ich auch gesehen. Ja, ja, ja.
Hast du auch gesehen. So.
Geil.
Er ist ein geiler Typ, so, erst mit 66 überhaupt angefangen ist zu laufen.
Genau, ja.
Das ist super geil, das ist Motivation ohne Ende. Und ich meine, ich gehöre mit Sicherheit mittlerweile dazu, ich werde 40. Das heißt also, ich gehöre auch in diese Kohorte, die trotz dessen, solange es irgendwie geht, versucht, ein, also für meine Verhältnisse, geisteskrankes Niveau einfach an körperlicher Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, weil ich es cool finde, so leistungsfähig zu sein. Und da soll mich auch keiner falsch verstehen, aber solche Ausnahmeerscheinungen, weil wenn das die Regel wäre, würde das ja jeder 66-Jährige machen, dann in dem Fall, dann anfangen zu laufen und so.
Kann auch, weil ich weiß Gott, nicht jeder so machen, also ganz wichtig.
Exakt. Ja. Genau, und das ist ja auch, das ist sozusagen dieses Positivbeispiel, und das ist das eine Ende des Spektrums. Und das andere Ende, habe ich ja gestern auch erzählt, von meinem Kumpel, der alles richtig macht, der geisteskrank muskulär ist, der einfach ein sehr guter Athlet ist, und sich trotzdem sau oft verletzt hat. So im Fußballsport, muss man dazu sagen. Also nicht immer ohne Gegner. Aber trotz dessen, du kannst alles richtig machen. Und trotz dessen kann dir, gerade wenn du in den Sport zurück willst, der was mit Kontakt oder externen Faktoren zu tun hat, kannst du alles richtig machen und dennoch dich verletzen. Das ist halt einfach so. Und da müssen wir einfach irgendwann acknowledgen, dass es vielleicht im Raum steht, dass das Niveau, was man sich mal erdacht hatte, was wieder gehen könnte, dann vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß funktioniert. Und das ist ja das, was wir beide, glaube ich, da sind wir auch uns einig, auch wenn du das versuchst, glaube ich, einfach positiver rüberzubringen als ich. Ich versuche das, glaube ich, relativ früh auch anzubahnen, dass es sein kann. Damit will ich niemandem irgendwie die Möglichkeit nehmen, dass es, also das Abschließen, diese Möglichkeit, sondern ich möchte nur von vornherein sagen, dass es die Möglichkeit besteht, dass man sich darüber irgendwann auch mal Gedanken machen muss, wenn der Reha-Weg nicht so ist, wie man sich das vorstellt.
Ja, genau. Also dieses Erwartungsmanagement, das ist ja schon auch ein extrem wichtiger Teil. Und gerade wenn ich mit Leuten dann wirklich über die Zusammenarbeit spreche, ne, in den Gesprächen, dann ist es mir auch ganz wichtig, über die Ziele zu sprechen und eben auch eine realistische Einschätzung geben zu können. Deswegen mache ich dann auch immer erst, ne, alles an Tests, wir besprechen alles durch, dann machen wir alles an Bewegungstests, was mir wichtig ist, einfach um auch zu sehen, ne, wie fällt sich die Sehne, was löst Schmerz aus, in welcher Höhe und so weiter, wie lange ist sie, wie ist die Schmerzreaktion insgesamt, wie viel Kraft ist da und so weiter, ne, und alles, was dazugehört. Und dann eben auch zu sagen, hey, das, was du dir jetzt gerade vorstellst, sag das erstmal vollkommen frei heraus. Ich will da gar keine Einschränkung machen, sondern sag das erstmal und dann sprechen wir darüber, ob das realistisch ist oder nicht. Und dann sage ich auch immer, also mittlerweile gebe ich dann auch immer so ein bisschen so ein Top-Case-Szenario sozusagen mit rein. Also so nach dem Motto, wenn es jetzt absolut super läuft, also viel besser als jetzt irgendwie es erwartbar wäre sozusagen, dann wäre das so. So wie du es, oder schätzt das ein, so wie du es, was du jetzt gesagt hast, ist es einfach nur ein realistisches Szenario. Das wäre quasi so, ne, wenn es so läuft, dann ist gut. Das, unserer Erfahrung nach passt es auch so. Oder halt, naja, wenn es nicht so gut läuft, dann würden wir eher da und da hinkommen. So, ne? Und so versuche ich den Leuten auch so ein bisschen das einzuschätzen und das zu geben und zu sagen, hey, so und so würde ich sagen, sieht das aus. Weil wir haben ja schon alles erlebt, das muss man ja auch einfach so dazu sagen. Ne? Wir haben Leute gehabt, die sind mit einem Schmerzlevel von 3 bis 5 im Alltag zu uns gekommen und haben trotzdem nach 8 Wochen standen die wieder auf dem Platz. Ne? Grüße gehen raus an Henrik Hansen, ne? Damals Fußballprofi. Was wir nicht gedacht hätten, was er nicht gedacht hätte, was unfassbar gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite haben wir dann auch wieder Leute, bei denen es dann einfach deutlich länger dauert, weil entweder externe Faktoren dazukommen, andere Verletzungen dazukommen, häufig krank ist oder einfach die Sehne langsamer reagiert und langsamer sich anpasst, als wir es erwarten können oder wir besprochen haben sozusagen oder wir gedacht haben, wie es reagiert. Und das sind halt einfach Sachen, da hast du vollkommen recht, da muss man dann auch irgendwann einfach sagen, hey, wir müssen darüber sprechen, über die Möglichkeit, dass das vielleicht eben nicht so hinhaut wie oder nicht dahin hingeht, wo du es dir vielleicht denkst oder wo du sein möchtest, aber ich versuche ja trotzdem einfach immer einfach so diesen Horizont quasi da zu behalten und zu sagen, hey, wir peilen das jetzt erstmal an, also ich würde das nie von vornherein ausschließen, weil ich finde es absolut grausam, ne, diese auch gerade, was einem ja immer wieder berichtet wird, dann, dass die Ärzte einem sagen, sie hat da werden, also das brauchen sie, ne, schminken sie sich ab, irgendwie jemals wieder Marathon zu laufen, sowas, das ist einfach Quatsch, das kann niemand vorhersagen, so. Außer dir fehlen die Beine vielleicht, ja, okay, dann, ne, ist Marathonlaufen schwierig, keine Frage. So, aber ansonsten ist das einfach eine beschissene Prognose so und auch einfach eine schlechte Art von Kommunikation, weil niemand kann das vorhersehen. Deswegen versuche ich da eine realistische Einschätzung zu geben und dann eben zu sagen, hey, es kann sein, dass wir da wieder hinkommen und ich würde es auf jeden Fall nicht wegwischen und versuche auch wirklich genau zu erfahren, was die Ziele von der Person sind, also auch vielleicht die Träume. So, und dann eben zu sagen, okay, das peilen wir jetzt erstmal an. Wir schauen, wie weit wir kommen, was das angeht, weil realistisch ist das schon ein ambitioniertes Ziel. Aber hey, ich würde das auf gar keinen Fall als Traum aufgeben und vielleicht klappt es. Und wenn nicht, dann müssen wir uns halt vielleicht einen Ticken drunter ansiedeln, was das angeht. Vielleicht wird es dann kein Marathon mehr, sondern ein Halbmarathon. So, ne? Und,
ja, ich glaube auch, dass das oftmals natürlich so ein gesellschaftliches Ding ist. So, ich meine, klar kann das jetzt auch eine super verschobene Wahrnehmung sein, aber ich glaube auch unserem Podcast, das weißt du wahrscheinlich besser, in welcher Alterskohorte, also der vormals gehört wird, häufig gehört wird. So, ich würde sagen, das ist so unser Alter, 25 bis 45, würde ich jetzt mal fast sagen. Ne? So, Und da ist es natürlich auch, gerade wir, die wir irgendwie mit Social Media so ein bisschen groß geworden sind, und jetzt ist es ja auch so, dass wir in Alter kommen. Ich meine, Kohorten wachsen ja logischerweise immer, also werden immer älter, zusammen älter. Und jetzt ist es ja nun auch so, dass gerade in unserem Alter dann alle Leute irgendwie anfangen, tatsächlich dann Rennrad zu fahren oder laufen zu gehen. Und wenn das dann natürlich so geframed ist, so gerade du bist gesettelt, du hast vielleicht vorher Handball gespielt, Fußball gespielt, Tennis gespielt oder Volleyball gespielt und kommst jetzt in ein Alter, wo, ja, vielleicht gibt es kein Angebot zu alten Herren oder du hast halt keinen Bock mehr auf den Sport, so diese Verpflichtung, 2-3 Mal in der Woche zum Training zu gehen und möchtest ein bisschen freier agieren, fängst du an, ja, ich gehe mal laufen, das gehört ja irgendwie zu meinem Sport auch ein bisschen dazu, dann mache ich das mal und dann ist irgendwie so ein bisschen dieser gesellschaftliche Druck in Anführungsstrichen auch da. Ja, da muss man natürlich auch mal auf seiner Bucketlist den Halbmarathon erst und dann den Marathon abhaken. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen so dieses Problem ist, weil das so geframed ist, so dass man das, dass jeder das so machen kann. Ja, auf jeden Fall. Muss das jeder machen? Nein, muss auf gar keinen Fall jeder machen. Sondern das ist etwas, was selbstverständlich jeder autark entscheiden darf, ob er da darauf Bock hat und das machen möchte. Aber es besteht mit Sicherheit keine übergeordnete Instanz, die sagt, dass das auf jeden Fall zum Leben dazugehört, dass man das gemacht haben muss. Da gibt es ganz, ganz viele andere, auch geile Sachen, die man machen kann.
Ja. Cool. Punkt.
Okay. Ja, also im Grunde genommen wollte ich auch tatsächlich schließen mit eben dem Erwartungshorizont, den wir aufzeichnen können. Oder auch mit unseren Klienten arbeiten. Ja, war heute tatsächlich ein bisschen wilderer Ritt durch Themen. Aber witzigerweise, auch da möchte ich nochmal anschließend sagen, dass wir all die Themen, die wir uns gestern so ein bisschen aufgemalt haben, auch abgeschlossen haben. Mhm. Wenn auch nicht direkt und wenn auch nicht immer nur mit einem Ja und Nein. Aber wir haben...
Sorry, Harry. Sorry.
Aber wir haben sie gut abgehandelt, würde ich sagen. Und ich glaube, vielleicht gibt es dem einen oder anderen auch nochmal einen Einblick, welche Gedanken wir uns natürlich mit unseren Klienten zusammen machen, wie Bewegungen funktionieren können oder wie überhaupt wieder Bewegung funktioniert oder funktionieren kann, welche Alternativen man eventuell sich ja auch erarbeiten kann. Und ja, wenn ihr da irgendwelche Nachfragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne wissen, falls ihr auch nicht wisst, wie ihr da weiterkommt oder ihr habt eine Möglichkeit gefunden, die wenig wehtut, bis gar nicht, aber ihr habt noch nicht so das richtige Format, auch da könnt ihr uns gerne schreiben, dass wir da vielleicht auch einen Input bekommen. Und wenn ihr ganz dolle Schmerzen habt und sagt, okay, mit den beiden Dudes, da wird es auf jeden Fall besser, weil die immer positiv sind, mit denen kann ich sogar einen Ultramarathon laufen, dann definitiv ein kostenloses Erstgespräch buchen. Und dann natürlich dann auch ein Beratungsgespräch und dann auch abschließen, weil ansonsten hat sich das hier überhaupt gar nicht gelohnt, was wir hier gemacht haben.
Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du Werbung hier machst für uns. Ja, Wahnsinn.
War mir wichtig.
Traumhaft. Sehr schön. Dann schließen wir an der Stelle und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.